Es gibt eine alte Geschichte über zwei Mönchen, die sich verstritten haben, hoffnungslos verstritten. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas gibt, aber anscheinend doch in so einem Kloster kann es zu solchen Spannungen kommen. Und was es genau ging, das wird nicht mehr überliefert, das wissen wir jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich auch etwas komplett Harmloses oder Unwichtiges. Und sie waren nicht imstande, ihr Problem zu lösen, eine Einigung zu finden oder sich irgendwie entgegenzukommen oder was auch immer. Und sie gingen eines Tages mit ihrem Problem zu ihrem Abt und sie versuchten, dass er ihnen Recht schafft. Sie gingen zu ihm, ihre Probleme geschildert, ihre beide Sichtweisen, und der Abt sagte, nachdem er sich alles angehört hat, er hat darum gebetet, dass er eine Nacht darüber schlafen kann. Und am nächsten Tag würde er ihnen sagen, was Sache ist. Und beide Mönche waren von sich überzeugt, ich bekomme Recht. Am nächsten Tag hat der Abt die Mönche geholt zu sich und hat ihnen sozusagen gesagt, wie seine Entscheidung ausgefallen ist. Und dann sagt er zu ihnen, ihr wollt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gibt es in der Hölle, im Himmel herrscht Barmherzigkeit und hier auf Erde ist das Kreuz. Das war seine Antwort. Irgendwie interessant diese Aussage. Auch wenn ich persönlich nicht zu 100% zustimmen, denn ich sage mir, Gerechtigkeit kann ich auch hier auf Erde erleben, dafür sorgen. Barmherzig sollte ich auch hier sein auf Erde. So muss ich doch irgendwo zustimmen, je nachdem, welche Gerechtigkeit da angeht oder welche Gerechtigkeit ich mir da anschaue, eine jetzige oder eine zukünftige Gerechtigkeit. Also ganz recht hat er nicht, aber ganz unrecht hat er auch nicht gehabt. Heute möchte ich zusammen mit euch eine Eigenschaft Gottes anschauen. Seine Gerechtigkeit. Denn Gott ist absolut gerecht. Es gibt zwei Bereiche, wenn wir uns mit diesem Thema, die Gerechtigkeit Gottes, befassen. Es gibt zwei Bereiche, die man so anschauen kann. Einer, ich sage, okay, darüber kann ich lesen, darüber kann ich mich informieren, das ist alles klar. Da gibt es für mich keine Fragezeichen, zumindest was ich so hier rauslesen kann. Und dann gibt es einen Bereich, da gibt es so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Am Ende bleibt immer noch diese Warum-Frage. Aber einer der größten Unterschiede zwischen Gott und Mensch, und da gibt es ja viele, aber einer der größten ist eben seine Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit. Gott wird zum Beispiel, nur um zwei Verse zu erwähnen, als gerecht bezeichnet. In 1. Buch Mose 18, Vers 25, dort lesen wir eine Frage, die ihm gestellt wird. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht sein? Das war die Frage, die Abraham Gott stellte, als es um Sodom und Gomorra ging, als Abraham erfuhr, was Gott mit diesen zwei Städten vorhatte. Und er ging mit ihm laufen, lesen wir. Und er fing an, für diese Stadt Fürbitte einzulegen. Und er sagte, Gott, wenn in dieser Städte 50 Leute, 50 Gerechte gibt, wirst du dann diese Stadt oder diese Städte verschonen? Und Gott sagt, finde ich 50, werde ich verschonen. Und Abraham macht weiter und er geht mit dem Zahl immer weiter nach unten. Und er gelangt bei 10 und sagt, Herr, aber wenn du 10 findest, die gerecht sind, wirst du dann diese Stadt verschonen? Und Gott sage, wenn ich 10 Gerechte finde, werde ich es verschonen. Aber er fand nicht 10. Eine andere Stelle finden wir in 5. Buch Mose 32, Vers 4. Dort lesen wir, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Und wir lesen diese Verse, und dann gehen wir heute Abend dahin und schalten unser Handy ein und gucken uns die Nachrichten an oder schalten das Fernsehen an und hören uns die Nachrichten an. Wir erfahren vieles, aber wir erfahren lange nicht alles, was in der Welt passiert. Und dann kommt doch die Frage nach der Gerechtigkeit. Warum geht es einem, wo böse ist, wo es schlecht ist, wo so viel Unheil anrichtet? Warum geht es ihm so gut? Eine uralte Frage, die wir auch in der Bibel finden. Und der andere, der korrekt leben möchte, der alles richtig machen möchte, nicht nur richtig, sondern er möchte auch den Menschen um sich herum helfen, der wirkt oft wie bestraft. Das ist eine alte Frage, die Menschen bewegen. Warum ist das geschehen? Warum jenes? Und es gibt so viele Beispiele, auf die wir gar keine Antwort haben. Vielleicht haben viele Ereignisse in dein Leben, in dein Umfeld, sie haben sich ereignet, aber sie bleiben für dich irgendwo verborgen. Sie bleiben wie ein Geheimnis. Und ich denke, das ist vielleicht sein Geheimnis, Gottes Geheimnis. Vielleicht wird er uns nicht alles hier offenbaren, warum er so oder so gehandelt hat. Denn seine Gedanken sind nicht unser Gedanke und unsere Wege sind nicht seine Wege. An einer anderen Stelle im Alten Testament heißt es, alles was verborgen ist, das ist dem Herrn, aber was offenbart ist, das gilt uns und unsere Kinder. Also es gibt einen Teil, das verborgen bleibt. Das macht ihn aus, seine Größe. Aber ich weiß eins, der Richter der Welt ist gerecht. Und ich werde diese Gerechtigkeit eines Tages sehen. Ich werde sie sehen. Und ich bin überzeugt, es wird niemand dastehen und sagen, es ist Unrecht geblieben. Sondern Gott wird jedem Recht schaffen, sei es früher, sei es später. Der andere Aspekt, seine Gerechtigkeit, davon können wir lesen, damit können wir uns auseinandersetzen. Keine Fragezeichen, absolute Klarheit, behaupte ich. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, alle gute Gaben und alle vollkommene Gaben kommen von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch wechselt das Licht und die Finsternis. Die Gerechtigkeit gehört zu seinen Wesenszügen. Es ist unmöglich, dass sich diese Gerechtigkeit jemals ändert, ausgeschlossen. Denn wir haben eben gelesen, da ist keine Veränderung, da ist kein Wechsel. Gott ist nicht mal so oder anders. Diese Gerechtigkeit Gottes, dieser Maßstab, der ist für immer da. Hier ist nicht die Rede von Recht und Unrecht, sondern von seiner Heiligkeit, von seiner Vollkommenheit. Dass alles, was Sünde ist, in seiner Gegenwart nicht bestehen kann, nicht akzeptiert wird, nicht toleriert wird. Ja, ich will es so ausdrücken, dass wir uns vielleicht dessen bewusst sind, wie hoch dieser Maßstab ist. Alles, was ihm nicht gleicht, kann nicht vor ihm bestehen. Ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht vor längerer Zeit. Wenn Gott alle Menschen, die jemals hier auf Erde gelebt haben, bis heute in eine Reihe stellen würde, angefangen mit der Allerschlimmste, wo wir kennen in der Menschheitsgeschichte, wie eine Mao, Stalin, Hitler und wie immer sie auch heißen würden. Und er geht einen nach dem anderen durch, bis er an eine Person ankommt, wo er sagt, du bist gerecht. Was denkst du? Wie viele Personen vor dir würde er stehen bleiben? 10? 5? Würde bei einer Person vor dir stehen bleiben und sagen, so und jetzt fangen die Gerechten an. Hier ist einer, wo gerecht ist. Ich bin überzeugt, Gott würde durchgehen und er würde keinen finden. Woher ich das weiß, da steht geschrieben in Römer 3, Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner, nicht ein einziger würde den Himmel jemals sehen. Nicht einer von uns würde jemals in seine Gegenwart stehen können, sondern wir würden alle die Hölle sehen. Ich will jetzt hier nicht über die Hölle reden, ich will jetzt nicht Angst machen, aber ich muss davon reden, denn es ist ein realer Ort, es ist eine Konsequenz für unser Leben. Wenn du wissen willst, wie die Hölle aussieht, du musst dir so vorstellen, es ist ein Ort, wo Gott getrennt ist vor den Menschen. Wenn Gott Licht ist, so wird dieser Ort Finsternis sein. Wenn Gott Gemeinschaft liebt und Gott liebt Gemeinschaft, so wird dieser Ort eine Einzelhaft sein. Wenn Gott die Freiheit ist, so wird dieser Ort ein Gefängnis sein. Wenn Gott Liebe ist, so wird dieser Ort mit voller Hass sein. Man kann auch diese Beschreibung immer weiterführen. Aber man kann auch so zusammenfassen, wenn ich im Himmel all die Fülle dessen bekomme, was Gott ist und mir geben möchte, so ist die Hölle genau das Gegenteil. Eine Abwesenheit all dessen. Die Frage bleibt, wie sie schon in 1. Samuel 6, Vers 20 geschrieben steht, wer kann bestehen vor dem Herrn, dieser heilige Gott? Wer kann bestehen vor diesem Herrn, dieser heilige Gott? Und ich möchte eine kurze Unterbrechung machen, dass wir uns hier vielleicht mal Zeit nehmen, jeder für sich, dass wir uns das vor Augen führen, dass wir uns erneut bewusst machen, dass wir mit einem heiligen Gott zu tun haben, dass er die Sünde nicht akzeptiert. Und ich möchte, dass wir zur Ruhe werden, dass wir innehalten. Ich werde weitermachen nach einer gewissen Zeit. Aber stell dir du für dich die Frage, wo ist vielleicht Schuld, wo ist Sünde in deinem Leben? Warum akzeptierst du es? Warum tust du es nicht weg? Wie steht Gott dazu? Wir werden jetzt einen Augenblick Stille haben. Zu dieser Gerechtigkeit gehört auch Barmherzigkeit. Weil Gott wusste, dass niemand vor ihm bestehen kann, weil Gott wusste, dass seine Gerechtigkeit sich niemals ändern wird, weil er liebt, hat er den Weg vorbereitet, damit die Menschen errettet werden können. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Der einzige Weg, das Gott akzeptiert, führt über Golgotha. Römer 3, Vers 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allem, die glauben. An sich, wenn man sich das so überlegt, es ist so einfach. Es ist doch so einfach und doch das Ganze zu akzeptieren, ja dazu zu sagen, es ist aus meiner Sicht einfach, aus meiner Sicht. Aber für viele Menschen ist das so eine hohe Hürde, ist es für viele ist es so, so schwer, das anzunehmen. Bei Jesus scheiden sich die Geister. Über Gott kann ich mit vielen Menschen reden. Ich kann sehr gute Gespräche führen über Gott. Das ist gar kein Thema. Aber sobald ich seinen Namen erwähne, dass ich an Jesus glaube, da ändert sich die Diskussion. Plötzlich wird es konkret, plötzlich muss man eine Entscheidung treffen. Plötzlich muss man sich auf eine Seite stellen, für oder gegen ihn. Sie können Jesus gar nicht annehmen. Viele wollen auch Jesus gar nicht annehmen. Weil ihre Sinne verblendet sind, heißt das in der Bibel. 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Es geht nicht nur darum, dass sie das Evangelium, hier das Geschriebene erkennen, sondern dass sie gar nicht in der Lage sind, ihren Zustand zu erkennen, wo sie sind, dass sie verloren sind, dass sie Jesus Christus brauchen. Wenn du mit ihnen redest, dann sagen sie, du, wenn es dir hilft, ist doch gut, mach weiter, alles gut. Ich brauche das aber nicht. Für sie ist es ein Weg unter viele, eine Möglichkeit unter viele. Aber am Ende ist es doch der einzige Weg. Vielleicht sagst du dir, ja, wir kennen das, ist uns durchaus bekannt. Aber ist uns bewusst, welche große Gnade uns widerfahren ist? Ist uns das bewusst, dass der Heilige Geist uns begegnet ist, uns die Augen, unser Herzen, unseres Verstandes geöffnet hat, um das zu erkennen, wer Jesus ist und dass wir ihn brauchen? Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du sein Jünger bist, dann nicht, weil du Bücher gelesen hast, weil du von dir selbst dich auf diese Erkenntnis gebracht hast oder zu dieser Einsicht, oh ja, ich brauche Jesus, ich brauche seine Rettung. Nicht, weil du so gut warst. Nein, es war seine Gnade und Liebe, dass du dadurch Vergebung erfahren konntest. Oh, ich wünsche mir, dass diese Gedanken wieder groß wird bei uns, dass es uns erneut bewusst wird, was wir da bekommen haben. Wir waren weit entfernt von Verdienste, wir waren weit entfernt von natürlich oder selbstverständlich, wir waren weit entfernt davon und doch ist es uns widerfahren. Und das sollen die anderen auch widerfahren. Wir sollen nicht so sein wie die Entdecker vor 500 Jahren, wie die Spanier oder Portugiesen. Sie hatten ihre Seekarten, sie wussten den Weg in der neuen Welt, sie wussten, welche Sterne sie folgen sollen. Aber die Seekarten waren nun ein Geheimverschluss. Das durfte niemand sehen, niemand erfahren. Lass uns darüber reden. Und Gott darum bitten, dass du uns Gelegenheiten dazu schenkst. Ich muss mich nicht verkrampfen. Ich muss mir nicht vornehmen, so und heute muss ich 5 Menschen irgendwas von Jesus erzählen. Aber ich kann ihn bitten, Herr, öffne du mir Gelegenheiten zum Gespräch mit anderen Menschen. Öffne mir oder bereite Möglichkeiten, Herr, dass ich dich verkündigen kann. Und ich muss auch keine Angst haben, ob ich zu viel, zu wenig, zu ungenügend irgendwas weitergebe. Aber lasst uns davon reden. Aber Gott hat nicht gereicht, uns zu vergeben, sondern er hat uns noch gerechtfertigt. In Römer 3, Vers 24 lesen wir, und werden von ohne Verdienste gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wenn wir von Vergebung sprechen, ist das etwas Schönes. Ist etwas Positives, aber es beinhaltet auch etwas Negatives, Vergebung. Da ist Schuld, da ist die Schuldfrage und die Antwort auf diese Frage ist eben die Vergebung. Bei der Rechtfertigung geht es nicht mehr um Schuld, um Sünde, da ist komplett was anderes. Da geht es darum, welchen Platz ich jetzt einnehme, wo ist mein Platz vor Gott jetzt, meine neue Stellung. Ja, welche Stellung haben wir jetzt? 2. Korinther 5, Vers 17, ein bekannter Vers. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gut, aber was ist vergangen und was ist es neu geworden? Ich würde sagen, wie wir jetzt vor Gott stehen, wie er uns jetzt ansieht. Wir haben vorhin gehört, wie mich Gott vorhin angeschaut hat, als wir Sünder waren, als wir verloren waren, da war eine Distanz, eine enorme Distanz zwischen ihm und mir, weil die Sünde dazwischen kam. Da war ich sein Feind, da war ich verloren. Aber das ist das Alte und das ist vergangen. Jetzt bin ich in Christus. Und wenn ich in Christus bin, dann liebt mich Gott genauso, wie er Jesus liebt. Das ist unvorstellbar für mich. Falls einer hier sieht, wo sich hier sagt, oh, Jesus liebt mich vielleicht nicht so sehr oder was auch immer, dann lies mal Johannes 17, Vers 23, da heißt es am Schluss, und sie liebst, wie du mich liebst. Er nimmt mich an, wie er seinen Sohn angenommen hat. In Hebräer 1, Vers 2, da lesen wir, durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erbe. In Römer 8, Vers 17 lesen wir, so sind wir auch Erben. Wir haben die gleiche Position sozusagen. An einer anderen Stelle im Neuen Testament heißt es, Jesus, der Erstgeborene unter viele Brüder. Wow, sage ich. Wir sind erhoben worden. Das ist unser Platz, nicht irgendwo weit unten. Er sieht mich an als das, was sein Sohn ist. Die Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, Vers 21. Damit wir in ihn die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Kannst du dir das vorstellen? Dass Gott dich so sehr liebt, dich so annimmt und dich so gerecht sieht? Es ist für mich zu hoch, es ist mir zu groß, sage ich ganz ehrlich. Unverdient habe ich diese Stellung erhalten, weil Gott mich gerechtfertigt hat. Mir ging jetzt nicht darum, heute erneut die Grundlage des Evangeliums durchzugehen. Wir waren hier, dann kam Jesus und jetzt sind wir dort. Mir ging es darum, dass wir uns heute ein wenig Zeit nehmen, uns erneut, dass wir erneut darüber staunen, dankbar werden, ja glücklich darüber werden, was wir bekommen haben, über diese große Gnade und Liebe. Ich hätte auch woanders sein können heute. Ich könnte sein, heute wäre ich auch woanders und ich wüsste gar nichts von Jesus. Meine Frage ist, wo wäre ich heute ohne ihn? Was hätte ich ohne ihn? Ja, ich könnte hier auf Erde 90 Jahre gut leben, alles gut. Könnte ich Milliardär sein, mir alles erlauben, was mein Herz sich nur alles wünscht. Könnte ich. Aber danach, die Ewigkeit wartet. Wo werde ich diese Ewigkeit verbringen? Und diese Frage, diese Überlegung erfüllt mich mit Furcht vor ihm. Ich habe keine Angst vor Gott, aber ich will ihn fürchten. So wie es in 2. Korinther 5, Vers 11 geschrieben steht, wir wissen nun, dass der Herr zu fürchten ist. Angst und Furcht sind nicht dasselbe. Ich muss keine Angst haben vor Gott. Er ist mein Vater. Wir haben doch gerade erfahren, gelesen, was er uns alles gibt und gegeben hat. Und dass er sich freut, mit uns eines Tages die Ewigkeit zu verbringen. Vor ihm muss ich keine Angst haben. Aber er ist immer noch ein allmächtiger Gott, ein großer Gott und König. Und ihm möchte ich ihn fürchten, im Sinne von Ehrfurcht. Würde heute der deutsche Präsident Steinmeier hier reinkommen, so würden wir aufstehen, aus Respekt. Würde Jesus hier reinkommen, so würden wir niederknien. Eine ganz andere Haltung. Ehrfurcht vor ihm zu haben, ist das Beste, was du haben kannst, was du tun kannst. Vernachlässige das nicht. Es ist ein Thema, das oft verschwunden ist aus der Gemeinde. Lass es präsent sein in deinem Leben. Ehrfurcht vor ihm zu haben, ist das Beste, was du tun kannst, wie ich bereits gesagt habe. Da beginnt Weisheit, da beginnt Leben, da beginnt Freiheit. Dort beginnt es. Suchen wir diese Ehrfurcht? Ist das unser Gebetsanliegen vor dem Herrn? Herr, hier, ich brauche ein Herz, das in Ehrfurcht vor dir leben möchte. Gib mir dieser Herz. Dass der Herr uns lehrt, was Ehrfurcht bedeutet. Vielleicht fragen wir uns, ja, wo fängt das an, wo hört das auf, was heißt das jetzt, Ehrfurcht vor Gott? Und wir können uns dahin neigen, dass wir wieder Regeln stellen. Ich darf das nicht, ich darf jenes nicht und das ist ganz, davon will ich mich ganz fernhalten. Regeln. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ihm sage, Herr, zeige du mir, lehre du mich, unterweise du mich in deinem Furcht. Denn Gottes Furcht bedeutet auch Veränderung in mein Leben und es bedeutet nicht Regeln halten. Ich möchte dich einladen und ermutigen, Mach es zu deinem Gebet. Suche diese Ehrfurcht vor Gott. Denn das ist der beste Weg, ihm für all das, was er für dich getan hat, zu danken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wer kann, darf gerne dafür aufstehen. Jesus Christus, mit welchen Worten und wie können wir dir jemals danken, wenn wir daran denken, vor was du uns bewahrt hast, vor was du uns errettet hast, dass du bereit warst, in diese Welt zu kommen, in unsere Verlorenheit, in unsere Dunkelheit, Finsternis, und uns zu rufen. Herr, ich glaube, die Ewigkeit wird nicht dafür ausreichen. Aber trotzdem, Herr, wollen wir dir jetzt Danke sagen. Dir allein gebührt die Ehre und den Lob und Anbetung. Denn nur du allein bist würdig und sonst niemand. Ich wüsste von niemand, ich kenne niemand, der so gut ist, der so groß ist, der so allmächtig ist wie du. Du bist einzigartig. Dafür danken wir dir, Herr. Und Herr, lass uns diese Ehrfurcht vor dir, lass es immer wieder präsent sein in unser Leben, in unser Herzen. Dass wir es nicht aus dem Auge verlieren, Herr, sondern immer wieder daran denken, erinnere uns daran, Herr. Amen.